Und damit herzlich willkommen zur 93. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit dem Preview Cincinnati Bengals sind heute im Spotlight. Wer hätte es vor 3 bis 4, 5 Jahren gedacht, dass die Bengals der Favorit sind in diesem Spiel? Denn die Patriots stehen 7-7, haben nur noch eine Minimalchance auf die Playoffs, treffen im Heimspiel auf die Bengals am 24. jetzt Heiligabend um 19 Uhr. Ich darf erstmal ganz herzlich den Nickels begrüßen.
Ja, grüßt euch. Hi.
Grüß dich, mein Lieber. Und dann haben wir vom German Jungle Podcast den Andrea zu Gast. Herzlich willkommen. Lieber Andrea, sag kurz was zu deiner Person, vielleicht auch zu deinem Podcast. Und was mich sehr interessieren würde, ist, wie bist du Bengals-Fan geworden?
Genau, ich bin Andrea. Man hört es mir vielleicht an. Ich komme aus der Schweiz. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie hat es ein Schweizer in den German Jungle geschafft? Ich habe dieses Jahr so angefangen, einen Blog zu schreiben auf Deutsch und dann sind die Leute vom German Jungle auf mich aufmerksam geworden und dann bin ich jetzt seit Mitte November da auch mit dabei und jetzt das erste Mal auch im Außendienst, wenn man so will. Der German Jungle Podcast ist eigentlich aus einer Facebook-Gruppe entstanden, das sind die Cincinnati Bengals Fans Germany, da sind mittlerweile etwa 900 Leute dabei. Und weil es irgendwie keinen deutschsprachigen Bengals-Podcast gab, haben dann die Jungs rund um Rio und Steven diesen Podcast gegründet. Und ja, mittlerweile sind wir auf Twitter, Insta, meinen Blog gibt's und eben in der Facebook-Gruppe und den Podcast, der einmal die Woche kommt.
Ja, sehr cool. Herzlich willkommen, Andrea. Immer schön zu sehen, dass es auch andere Teams gibt, die so einen teameigenen Podcast haben, nicht nur die Seiten und die News bespielen sozusagen, sondern dass wir da auch weiter uns vernetzen quasi. Andrea, wir wollen heute ein bisschen über die Bengals sprechen. Uns interessiert natürlich chronologisch erstmal, wie sah eure Free Agency aus? Was ist im Draft passiert? Also kurz, wie hat sich das Team zu 2021 verändert?
Also das große Thema war ja nach dem Super Bowl, das war ja für alle offensichtlich und ich glaube, das hat so einen stechenden Schmerz hinterlassen in der Franchise, im Owner, war einfach diese O-Line, die einfach uns schlussendlich im entscheidenden Spielzug nicht genügend blocken konnte und obwohl Chase frei war, Burrow gesackt wurde und dann sind wir in die Free Agency gegangen. Und haben einmal auf den Tisch geklopft und 3 neue O-Liner waren da. Also wir haben Ted Karras geholt, Alex Kappa und Lyle Collins. In Draft kam dann noch ein Rookie-Guard dazu und jetzt ist die O-Line komplett erneuert, 4 von 5 neue Starter. Und das war eigentlich das Hauptthema in der Offseason.
Ja, sehr cool. Also Ted Karras kennen wir ja selber noch, Backup-Center von David Andrews. Immer solide und auch multiple einsetzbar, unter anderem als Guard. Nickels und ich hatten in der Free Agency geliebäugelt mit Lyle Collins. Vielleicht da mal die Frage, wie zufrieden seid ihr mit den 3 oder generell mit der Unit der O-Line?
Also mit Ted Karras und Alex Kappa, die haben sich super eingegliedert. Die sind sofort Starter und man merkt sie nicht während dem Spiel, sie machen ihren Job. Ted Karras ist auch unglaublich gut für den Locker-Room, also er ist da direkt zum Leader geworden. Und Lyle Collins ist so ein bisschen eine Geschichte für sich, weil er ja, da gab es schon in der Free Agency Diskussionen, wie fit er wirklich ist. Er hatte immer wieder Rücken. Es war so ein bisschen die Frage, was ist seine Einstellung zum Training? Er ist oft irgendwie wegen so kleineren Sachen verletzt. Und das war dann auch bei uns in der Preseason das Thema, dass er oft fehlte. Und auch am Anfang der Saison hat man schon gemerkt, dass er einfach noch nicht ready ist. Und mittlerweile spielt er so, was soll ich sagen, Durchschnittstackle-mäßig. Also er sieht zum Teil in gewissen Raps unglaublich gut aus. Und dann hat er aber auch so wieder Raps, wo du ein bisschen die Stirn runzeln muss, ist so ein bisschen ein Auf und Ab, würde ich sagen, aber definitiv besser als das, was wir vorhin hatten, weil vorhin hatten wir ein offenes Scheunentor.
Jetzt, wo ich deinen Take gehört habe, habe ich so einen kleinen Flashback, das erinnert mich irgendwie an Trent Brown und Isaiah Wynn von unserer O-Line. Okay, seid ihr nicht ganz zu 100% zufrieden, habe ich rausgehört. Vielleicht nochmal, was habt ihr im Draft gemacht? Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ihr keinen First-Round-Pick hattet. Oder wenn, dann relativ zum Schluss, 32 dann wahrscheinlich?
31. Nein, erste Runde war Dax Hill, das ist ein Safety aus Michigan. Der soll wahrscheinlich perspektivisch dann nächste Saison Jesse Bates ersetzen. Den haben wir dieses Jahr unter dem Franchise-Tag. Und in der zweiten Runde dann einen Cornerback mit Cam Taylor-Britt. Der spielt jetzt auch, weil sich unser Nummer 1 Starting Corner Chidobe Awuzie verletzt hat. Macht seine Sache bis jetzt ganz gut für das, dass er ein Rookie ist. Und daneben angesprochen noch in der vierten Runde überraschenderweise einen Starting O-Liner gefunden mit Cordell Wilson. Der kam aus der Division 2 aus North Dakota State. Und eigentlich hatte man nicht erwartet, dass er als Starter kommt, sondern als Backup zu Jackson Carmen, den man da ja im Chase Draft dann in Runde 2 genommen hat. Es war ja die Riesendiskussion. Nimmt man Chase oder nimmt man, wie heißt der nochmal, den Tackle von den Lions, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Das war einfach, Sewell?
Penei Sewell. Nimmt man Penei Sewell und dann hat man sozusagen als Constellation Prize dann in der zweiten Runde Jackson Carmen genommen und von dem war man ziemlich enttäuscht und ihn hat jetzt ein Viertrunden-Pick ersetzt, das sagt eigentlich alles.
Ich würde trotzdem behaupten, ihr habt alles richtig gemacht.
Yes, absolut, ich bin unglaublich froh.
Mit Jamar Chase und Joe Burrow, die Connection aus LSU, die funktioniert halt wunderbar. Ich wollte eben schon einhaken, habe euch mal ein bisschen reden lassen. Was hast du gedacht, als Cornerback quasi gar nicht so wirklich adressiert wurde? Ich sage jetzt einfach mal Eli Apple, der ja von Cooper Kupp hops genommen wurde im Super Bowl. Was dachtest du da oder dachtest du tatsächlich, dass Daxton Hill, welcher ja auch Cornerback spielen kann, dass er vielleicht so derjenige wird, der Eli Apple verdrängen könnte?
Also was man halt gehört hat vor dem Draft war, dass sie schon ziemlich stark an Elam interessiert waren. Das ist der Cornerback, der jetzt zu den Bills gegangen ist oder von den Bills gedraftet wurde. Also es war schon ein Thema, aber die Sache mit Eli Apple ist, er ist einfach in der Öffentlichkeit, wird er, weil er so ein großes Maul hat, als dieser Cornerback dargestellt, der nicht wirklich was kann und immer nur große Fresse hat und dann nicht liefert. Aber seit er bei den Bengals ist, spielt er eigentlich wirklich solide Spiele und gerade eben auch jetzt, wo unser Nummer 1 Cornerback fällt, konnte er sein Level nochmals deutlich steigern und auf ihn ist eigentlich immer Verlass. Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist das dann halt logisch, dass so ein Spieler dann mehr getrashed als gelobt wird, aber er macht seine Sache eigentlich echt gut und spielt eine wirklich solide Saison, auch dieses Jahr wieder, wie letztes Jahr auch, abgesehen vom Super Bowl halt, aber ich glaube, gegen Cooper Kupp sehen viele Cornerbacks alt aus.
Da ist auf jeden Fall was dran, das stimmt, ja.
Okay, dann vielleicht zur nächsten Frage oder zur nächsten Topic. Wir würden mal das letzte Spiel nochmal von euch so ein bisschen nochmal reinschauen. War ja ein toller Comeback-Sieg mit relativ wilder zweiten Halbzeit, mit etlichen Takeaways, eigentlich noch mit einem Burrow-Sack für minus 24 Yards oder so, der dann zurückgenommen worden wurde, aber durch eine Flagge glücklicherweise. Also relativ vogelwild. Lange sah es so aus, als könntet ihr die Buccaneers-Defense nicht knacken, aber durch die entsprechenden Turnovers dann doch noch geschafft. Ja, dein Take vielleicht nochmal kurz zum letzten Spiel. Was lief gut und was lief weniger gut?
Also es war ja irgendwie so ein Drama in zwei Akten, weil die erste Halbzeit war von uns auch irgendwie schwach. Wir haben den Lauf nicht ins Spiel mit einbinden können. Brady, euer alter Bekannter, war einfach unglaublich effizient, hat genommen, was ihm angeboten wurde. Sie haben viel Play-Action gemacht, wo wir ständig drauf reingefallen sind. Und es sah einfach irgendwie nicht so aus, als würde da noch groß was gehen. Und dann fängt es irgendwie an mit diesem Fake-Punt, der unser ehemaliger Running Back Gio Bernard dann irgendwie nicht checkt, dass es einen Fake-Punt geben sollte. Und dann kommt diese unglaublich atypische Streak von Tom Brady von 5 Turnovern in Folge und so holst du ein Team natürlich einfach zurück ins Spiel. Natürlich muss ich da auch unsere Defense loben, die machen richtig coole Plays zum Teil und was auch so ein bisschen unsere Stärke ist dieses Jahr oder was es auch schon letztes Jahr im Super Bowl Run war, sind diese Halftime Adjustments. Also gerade in der Defense schaffen wir das irgendwie unglaublich gut, immer in der Halbzeit unser Spiel so umzustellen, dass wir uns wieder eine Chance geben, zurückzukommen oder besser die Offensive vom Gegner in den Griff zu bekommen. Da geht auch dann ein großes Shoutout an den DC raus.
Ja, sehr nice. Das war euer sechster Sieg in Folge. Ihr habt jetzt unter der Saison auch gegen Kansas City oder auch gegen Tennessee gewonnen, seid aber allerdings sehr schlecht in die Saison gestartet. Ich glaube mit zwei Niederlagen, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Yes. Was war der Schlüssel jetzt, dass ihr da so souverän seid und eigentlich jetzt mit einem Sieg gegen die Patriots euch die Playoffs klar machen könnt?
Also zu Beginn der Saison war das große Problem, dass zumindest für mich, dass die O-Line halt aus 5 Individuen besteht. Wenn ihr eine O-Line zusammenkaufst, dann fehlt einfach diese Eingespieltheit, die Kommunikation, wer nimmt bei Blitzes wen, bei diesen Spielzügen, wo zum Beispiel der Edge und der Interior Defensive Liner den Platz tauschen, wer ihn übernimmt, wen. Und solche Sachen waren zu Beginn ziemlich ein Problem. Dazu war der offensive Gameplan einfach nicht gut genug. Also man hat wieder probiert, wie letztes Jahr, einfach darauf zu vertrauen, dass irgendwie Chase oder Higgins besser sind als die gegnerischen Cornerbacks. Und dann hat man irgendwann mit in der Saison auch das Laufspiel angepasst. Also wir sind weg vom Wide Zone hin zu mehr zu so Gap mehr zu Gap, zum Gap-Scheme. Also das heißt, dass zwei Guards dann, dass du zwischen zwei Guards durchlaufst, eher direkt durch die Mitte anstatt mehr nach außen. Und das hat so ein bisschen eine bessere Baseline gegeben, weil wir plötzlich für 3-4 Yards laufen konnten. Und was dann dazu kam, war die Chase-Verletzung. Die hat gerade Burrow dazu gezwungen, effizienter zu spielen zu müssen. Also wir mussten dann unsere Offense so anpassen, dass wir nicht mehr nur noch von einem Spieler abhängig sind, weil der ist nicht mehr da, sondern die Offense hat funktioniert, weil sie besser aufeinander aufgebaut ist, die Spielzüge besser passen und wir dann endlich auch Lösungen gegen Cover 2 gefunden haben. Das war das Riesenproblem zu Beginn der Saison. Da haben dann alle einfach Too High Shells gespielt mit dem Safety drüber als Absicherung und dann haben wir einfach keine Antworten gefunden.
Dann sieht es auch gegen Chase im 1-on-1 schlecht aus, wenn der Safety denn noch an der Hand klebt. Ja, ich höre so ein bisschen raus, dass man mit der Entwicklung von Joe Burrow sehr zufrieden ist. Ja, jetzt aus der Not gedrungen herausgeboren durch die Verletzung durch Chase, musste er natürlich auch Higgins und Boyd etc. Mehr in Szene setzen. Hat, so wie es jetzt aussieht, für keine schlechte Entwicklung gesorgt. Insofern vielleicht nochmal die Nachfrage, wie ist grundsätzlich die Stimmung? Ist ein tiefer Playoff-Run jetzt nochmal möglich aus eurer Sicht? Für mich außen wirkt das Team der Bengals jetzt ein Stück weit kompletter, auch ein bisschen abgebrühter, dass man genauso eine Spiele wie gegen die Chiefs oder auch gegen Tennessee auch mal gewinnen kann. Dass das grundsätzlich Spiele auf Augenhöhe sind, ist klar, aber dass man sich da auch souverän durchsetzen kann. Letztes Jahr hat man da so ein bisschen noch gesprochen, war Glück, dass ihr so weit gekommen seid. Ja, Chase und Burrow Connection, okay, kann funktionieren. Aber für diesen tiefen Playoff-Run reicht es eigentlich nicht. Mein Eindruck ist, dass es dieses Jahr anders sein könnte. Dass man das schon so ein Stück weit voraussetzt und dass man die Bengals auf jeden Fall auf der Tasche haben muss.
Dieses Abgebrühte ist genau der springende Punkt. Also ich habe auch das Gefühl, weil gerade in der Defense haben wir eigentlich praktisch alle Starter, die spielen dieses Jahr wieder und dann merkst du einfach diese zusätzliche Erfahrung und eben auch, dass wir allgemein als Team nicht mehr von diesen Big Plays oder von diesen großen Momenten abhängig sind, sondern wir gewinnen, weil wir, blöd gesagt, das bessere Team sind und nicht, weil wir mit zwei Deep Shots Chase oder Higgins gefunden haben oder mit dem richtigen Turnover im richtigen Moment das Momentum auf unsere Seite zwingen konnten. Also von dem her Playoffs sind immer eine eigene Sache. Wir können besser spielen als letztes Jahr und trotzdem in der Divisional Round rausfliegen. Da gehört das gewisse Glück einfach dazu. Kommt auch darauf an, auf Seeding, gegen wen musst du ran. Aber ja, wieso nicht? Ich würde es natürlich hoffen, aber jetzt da schon eine Prediction zu machen, finde ich unglaublich schwer.
Ich musste gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln. Ich hätte gern die Probleme, dass bei uns Jamar Chase ausfällt und wir dann auf Tyler Boyd und T. Higgins setzen müssen. Also das wäre ein Problem, was ich gerne hätte tatsächlich. Ja, die Bengals, die sind auf gut Deutsch abgewichst, würde ich sagen. Also Joe Burrow spielt überragend. Hätten sie jetzt nicht die Schwierigkeiten am Saisonstart gehabt, würde ich sagen MVP-Niveau. Aber da sehe ich jetzt tatsächlich doch eher Jalen Hurts und Patrick Mahomes ein bisschen vorne dran. Aber das ist ja für die Playoffs auch völlig egal. Und letztes Jahr hat niemand mit den Bengals gerechnet. Und das war der Vorteil für die Bengals. Dieses Jahr sind sie noch ein bisschen stärker, meiner Meinung nach. Und Playoffs, das ist immer nur ein Spiel pro Runde. Da ist jeder schlagbar, auch die Chiefs, auch die Bills oder wer es halt noch so schaffen wird.
Ja, lass uns doch ganz kurz nochmal über Joe Burrow sprechen. Ich habe da auch noch eine coole Statistik. Geht so ein bisschen ins PFF-Grade rein. 91,3 ist sein PFF-Grade, bester Quarterback. 90,6 Passing-Grade, auch bester Quarterback, Rang Nummer 1. 8,2 Yards per Pass-Attempt, ist der Zweiter. 24 Passing-TDs, Zweiter. Nur 5 Interception in 14 Spielen. Und ein Passer-Rating von 109,2 im Schnitt, das ist auch Zweiter. Also in vielen Statistiken ist da jetzt, sind da jetzt keine Josh Allens und Mahomes wahrscheinlich noch davor. Er gehört schon zur Elite, muss ich sagen. Also beneidenswert. Schöne Entwicklung auf jeden Fall, die wir uns natürlich für Mac Jones auch wünschen. Schauen wir mal. Wir haben festgestellt, dass die Bengals kompletter geworden sind im Hinblick auf die letzte Saison. Vielleicht noch mal, gibt es, Andrea, deiner Meinung nach trotzdem Baustellen? Oder was ist so die Schwachstelle der Bengals, wo du sagst, wenn es da einen Knackpunkt gibt, dann der?
Ja, also momentan sind wir einfach angeschlagen. So eben unser Nummer 1 Cornerback fehlt, Trey Hendrickson, unser bester Pass-Rusher, hat Handgelenkverletzung. Unser zweiter Pass-Rusher, Sam Hubbard, ist jetzt mindestens bis zu den Playoffs raus. Uns fällt in der Defense einfach so ein bisschen das Star-Potenzial weg. Und da habe ich dann schon ein bisschen meine Sorgen. Ich glaube, Hendrickson habe ich jetzt gerade vorhin noch gelesen, der sollte wieder spielen, aber wie schlau das ist und wie viel Impact er mit einem kaputten Handgelenk haben kann, sei dann mal dahingestellt. Das ist so ein bisschen das Problem momentan. Auch so dann, wie du Druck auf den Quarterback generierst mit deinen Backups. Da vertraue ich unserem DC Lou Anarumo schon, dass er etwas kreieren kann, aber ja, das ist sicher so der Schwachpunkt momentan und da sind wir, denke ich, auch ein bisschen angreifbar.
Okay, sehr gut. Kommen wir mal zu den Key-Matchups, meiner Meinung nach. Andrea, was siehst du als das Key-Matchup in diesem ganzen Duell, sage ich jetzt mal?
Also es ist euer Edge-Rush gegen unsere O-Line. Das ist bei den Bengals irgendwo immer das Thema. Okay. Auch wenn die O-Line jetzt besser spielt, aber weil unsere Offense und gerade Joe Burrow, das ist so ein unglaublicher Rhythmus-Quarterback. Also wenn der im Rhythmus ist, dann findet er seine Receiver, dann ist er eiskalt, dann macht er die richtigen Entscheidungen und dann läuft es einfach und dann ist diese Offense so unglaublich schwer zu stoppen. Aber wenn du halt mit Sex im richtigen Moment, mit Blitzes oder mit Druck auf den Quarterback schafft es uns, die einfachen Anspielstationen wegzunehmen und uns in schwierige Verdammt bringst und diesen Rhythmus irgendwie brichst, vielleicht auch gleich irgendwie eine Interception durch einen Tipped Ball, das ist das große Problem momentan, wenn Joe Burrows Interceptions wirft, dann weil der Ball an der Line of Scrimmage irgendwie abgefälscht wird. Und wenn du das irgendwie schaffst, und das traue ich eurem Pass Rush definitiv zu, dann wird es einfach hektisch und dann wird die Offense weniger, dann wird die Offense instabiler.
Okay, also ich gehe mal ganz klassisch den Weg. Ich glaube, dass eure Wide Receiver gegen unsere Cornerbacks sehr entscheidend werden für das ganze Matchup. Jack Jones, der Anfang der Saison und Mitte der Saison bei uns echt gut performt hat, war jetzt die letzten beiden Spiele raus. Ob er spielt am Wochenende, ist noch nicht bekannt. Jonathan Jones, auch ja eher durchwachsen in den letzten Wochen. Marcus Jones hat letzte Woche gestartet gegen die Raiders, hat es auch echt gut gemacht gegen Adams, muss man sagen. Aber ich glaube, dass einfach die Power, die ihr habt mit Higgins, mit Chase und mit Boyd, deswegen musste ich ja gerade so ein bisschen schmunzeln, dass die einfach so erdrückend sein wird. Und ich glaube, dass wir richtig, richtig Probleme im Backfield bekommen, leider. Und dass das tatsächlich so der entscheidende Schlüssel für euch sein wird, dass ihr uns da, glaube ich, tatsächlich ja leider erdrücken werdet.
Also bei mir, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass die Defense der Patriots schon zu den Besten der Liga gehört, insbesondere, wie schon gesagt, wenn wir den Edge-Rush betrachten, sage ich mal. Da kannst du natürlich schon Joe Burrow extrem unruhig machen, ihn aus der, oder die Pocket zur Kollabieren bringen, ihn aus dem Rhythmus holen. Das muss das Ziel sein. Aber für mich ist der Key vielmehr, dass die Bengals genau das auch versuchen zu umgehen. Also viel Play-Action zeigen, auch den Lauf zeigen, weil nur sich aufs Passing zu konzentrieren, das ist mir, glaube ich, zu einfach. Auch wenn, natürlich, ich gebe euch recht, dass die Wide Receiver, der Wide Receiver Room erdrückend wirkt, der Bengals. Aber wenn ich mich trotzdem mit beiden Safeties und auch mit den Linebackern in Coverage befinde, dann ist das zu einfach. Und die Bengals müssen aus meiner Sicht genau da diesen richtigen Mix finden zwischen, ich bediene die drei Wide Receiver, aber ich biete auch den Lauf an, dass sich die Patriots-Defense nicht zu leicht nur gegen den Pass aufstellen kann. Das wäre so mein Key. Habt ihr noch was anderes?
Das war ja auch das Thema jetzt allgemein für die Bengals-Offense. Also du kannst schon den Pass hauptsächlich bevorzugen, aber man hat gesehen in Spielen, wie zum Beispiel gegen die Browns, was wir überraschenderweise das erste Spiel verloren haben, da hat der Lauf überhaupt nicht funktioniert gegen eine der schwächsten Lauf-Defense der Liga. Und dann konnten sie mit Myles Garrett uns einfach jedes Mal beim Passspielzug so unter Druck setzen, dass es dann einfach schwierig wurde mit der Zeit. Das Thema ist, dass du irgendwie die Running Backs vor allem auch über Screenplays oder über so RPOs, das machen wir mittlerweile echt viel, so ein bisschen versuchen, in die Offense zu bekommen. Und das Laufspiel muss uns in dem Sinn bringen, dass wir kürzere Passversuche haben, weil wenn es klar ist, dass wir irgendwie 3. und 12 haben, dann machen die Gegner und auch ihr, kannst du einfach alles daran setzen, dass du alle drei Receiver irgendwie zweifach abgedeckt hast und dann ist meistens irgendwie nur noch der Dump-Off frei und das wird dann halt schwierig. Das ist sicher ein Thema, ja.
Vor allem, ihr habt ja eigentlich auch gar keinen schlechten Running Back mit Mixon. Wie kommt es, dass der tendenziell da doch vielleicht hinter seinen Erwartungen bleibt bei den Snaps oder bei den Raps?
Mixon war jetzt auch drei Spiele war verletzt. Es ist einfach nicht die Priorität in unserer Offense. Also ist halt ganz was anderes, wenn du mit Derrick Henry spielst oder mit Joe Mixon, sage ich mal, weil wir schon ein Passing-Team sein wollen und weil das einfach auch das ist, was wir gut oder am besten können. Und dann ist es halt eher so, dass die Funktion vom Laufspiel ist, dass es das Passspiel ergänzen soll und nicht andersherum. Und Mixon hat gerade zu Beginn der Saison auch nicht seine besten Spiele gemacht, aber mittlerweile sieht es ganz okay aus und auch sein Backup, Samaje Perine, die sind einfach unglaublich effizient darin, diese 3-4 Yards zu holen, damit es dann für die Offense einfacher wird. Aber sie sind beide nicht irgendwie diese Big-Play-Läufer oder Stiff-Arm-Monster oder dass sie mal jemandem davonrennen. Ja.
Alright, wen habt ihr auf Tight End? Wird der da gefällig? Also wenn ich jetzt schon drei Wide Receiver decken muss und die nicht alleine auf Toilette gehen dürfen, wie sieht's da aus? Wenn ich richtig informiert bin, ist Wilcox da der Starter?
Wir haben Hayden Hurst in der Free Agency verpflichtet. Der war mal bei den Atlanta Falcons. Der war jetzt die letzten Spiele verletzt, darum hat Wilcox letztes Spiel gespielt. Ich glaube, es sieht so aus, als würde er gegen die Patriots wieder zurückkommen. Das war ja mal ein First-Round-Pick. Der wurde im selben Draft wie Mark Andrews von den Ravens gepickt, nur wurde dann vom Andrews einfach überschattet. Konnte sich weder bei den Ravens noch bei den Falcons so recht zeigen, weil der Fokus der Offensiven einfach woanders war. Und jetzt bei uns ergänzt er die drei Receiver echt gut. Also er ist einfach dann so ein bisschen der Mann, der bei der First-Down-Linie sich rumbewegt und für die wichtigen First-Downs da ist. Das ist so ein bisschen seine Aufgabe. Und er ist einfach auch ein unglaublich sympathischer Typ irgendwie.
Schauen wir mal, ob die Patriots die Bengals Offense bändigen können oder zähmen können, die bengalischen Tiger gezähmt werden können. Schauen wir mal. Gehen wir mal oder wechseln wir mal das Bild. Nickels, dein Matchup oder deine Key-Matchups, wenn die Bengals in der Defense sind und die Patriots in der Offense?
Bengals Defense, Patriots Offense. Die Frage ist, und da greife ich schon mal vorweg, sieht es ja vielleicht dann doch ganz gut aus, wenn die Pass-Rusher der Bengals ein bisschen angeschlagen sind. Bekommt Mac Jones Zeit? Das ist die Frage. Ich habe den Case ja aufgemacht am Montag, dass unsere O-Line sehr gut ist, dass wir über 300 Yards in zwei Spielen erlaufen haben und nur einen Sack zugelassen haben. Das kommt nicht von ungefähr. Ich hoffe einfach, dass Mac Jones Zeit bekommt. Ich hoffe, dass das Playbook einigermaßen stimmt und wir nicht von Anfang an direkt die Screenpässe werfen, sondern dass er wirklich auch mal zeigen darf oder soll, was er kann. Ne? Ich habe ihn oft gesehen bei Alabama auf dem College, er kann weite Bälle werfen. Ne? Man muss aber auch sagen, er hatte da Henry Rux und Jerry Jeudy und Co. Also
John Metchie, Williams von den Lions.
Jameson Williams, genau. Also er hat richtig, richtig geile Wide Receiver auf College-Niveau zumindest. Und ja, das ist so wirklich die Frage. Ums Laufspiel mache ich mir keine Sorgen. Also ich glaube, dass Montrezl Stevenson wieder ein echt gutes Spiel hinlegen wird. Mir hat auch Pierre Strong gut gefallen letzte Woche. Also das war ein echt guter Mix aus allen drei Running Backs. Kevin Harris noch dazu. Und ja, Wide Receiver ist halt die Frage. Devante Parker, ist er dabei? Ist er nicht dabei? Aber ja, ich hoffe einfach, dass Mac Jones gerade jetzt, also wenn ich jetzt, wann dann, zeigen darf und kann, was er halt drauf hat.
Also mein Take dazu ist etwas kritischer, muss ich sagen.
Kritisch auf jeden Fall. Ich sehe es sehr kritisch. Ich habe auch meine Zweifel daran. Ich hoffe einfach nur. Ne? Und ja, es ist Heiligabend, vielleicht gibt es ein Weihnachtswunder. Also, also kritisch bin ich auch, aber ich habe halt die Hoffnung, ne? Trotzdem.
Ja, die Defense kann uns zwar immer lang im Spiel halten, egal gegen wen gefühlt, aber ich habe halt einfach Probleme, dass ich nicht weiß, wie wollen die Patriots tatsächlich den Ball konkret bewegen. Also im letzten Spiel 3,6 Yards per Play. Nur die Hälfte aller Bälle von Mac Jones kam an. Und da will ich jetzt Mac Jones ja auch nichts nehmen oder so. Ne? Also der hat ja oftmals auch eine super Completion Rate gehabt. Aber es ist immer der Defense zu verdanken. Auch im letzten Spiel, zweite Halbzeit, die Raiders hatten 6 Drives und nur 2 First Downs. Mit dem Pick 6 noch dazu, Touchdown. Da auf die Defense kannst du nicht immer den ganzen Ballast ablegen, auf dessen Schultern. Und Mac Jones, ja, Playcalling ist ein Thema, auch diese ganzen Screens und auch da sind die Statistiken unterirdisch. Ich glaube, da waren es auch 3,8 Yard per Play. Also es ist nicht mal so, dass da unheimlich viel Gain rauskommt. Trotzdem werden diese Dinger immer wieder gespielt, frei nach dem Motto, Die O-Line hält sowieso nicht. Mac Jones hat sowieso nur 2 Sekunden Zeit, den Ball zu werfen. Also machen wir doch lieber, gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes, werfen den Screen und gucken, was rauskommt. Wenig kreativ. Mac Jones wirft zwar hin und wieder auch mal so eine Mitteldistanzpässe, davon kommen aber auch 2 von 3 nicht an. Auch die Outroutes werden dann 2, 3 Yards auch mal von Mac Jones verpasst und dann hast du die Suppe und hast dann plötzlich wieder einen 3. und 8. Dann kommt mal eine Strafe hin und wieder dazu. Du machst dir das Leben unheimlich selber schwer. Spieler wie Kendrick Bourne sind unter ihren Verhältnissen. Auch Smith und auch Hunter Henry. Die haben ein starkes Play im Spiel. Da steht dann drin eine Reception für 30 Yards. Das war's aber auch. Schwierig. Ich glaube, es könnte ein Low-Scoring-Game werden. Es könnte aber auch tatsächlich eine absolute Achterbahn sein und die Bengals gehen mit 28-7 raus dem Spiel und lachen sich kaputt, wie harmlos mal wieder die Offense war der Patriots. Ich bin tatsächlich gespannt. Wir müssen auf jeden Fall kreativer werden und auch die Wide Receiver definitiv mit einbinden. Vielleicht ist ja die Zeit nochmal für Trey Nixon gekommen. Ich glaube es zwar nicht, aber Andrea, was sagst du zu den Offense der Patriots diese Saison?
Was man halt als Außenstehenden mitbekommt, ist ja schon einfach dieses wieso ist Matt Patricia überhaupt OC und was wird da gemacht? Und die ganzen Quarterback-Wechsel, Bailey Zappi, Mac Jones, wer ist wirklich besser? Es wirkt einfach irgendwie so instabil und wenn man sich so ein bisschen einliest, merkt man einfach, dass der Offense irgendwie der Floor fehlt, also die Grundlage so im Sinne von darin sind wir gut und darauf bauen wir auf. Ich glaube schon, dass ihr ein gutes Rushing-Team seid. Ramondre Stevenson ist ein super Running Back. Wir sind aber auch nicht schlecht in der Lauf-Defense. Zumindest seit DJ Reader wieder zurück ist, weil das ist einfach ein unglaubliches Monster da in der Mitte. Der frisst einfach alles auf, was irgendwie an ihn vorbeigehen will. Und da hatten wir jetzt zuletzt Nick Chubb gut im Schach. Wir hatten Derrick Henry sehr gut in Schach. Also laufen könnte schwieriger werden. Und dann zwingst du halt aus Bengals Sicht, wenn du das schaffst, was nicht garantiert ist, aber was sicher das Ziel ist, dann zwingst du halt, dass dich Mac Jones schlägt. Kann sein, dass er das an einem guten Tag schafft. Ich schaue zu wenig Mac Jones Spiele, um ihn fair beurteilen zu können. Und unsere Cornerbacks sind angreifbar. Eben Eli Apple sieht nicht bei jedem Snap gut aus, auch wenn er solide Saison spielt, auf der anderen Cornerbacks-Position spielt Cam Taylor-Britt, der Zweitrunden-Pick, ein Rookie. Und ich glaube schon, dass sich da vielleicht auch Bill Belichick etwas ein bisschen gerade für diese Spieler dann überlegt, wie man sie direkt angreifen kann.
Ja, bei uns ist es in der Community gerade so die Frage nach Antworten. Was ist jetzt genau die Antwort auf die Frage, dass die Patriots-Offense so harmlos ist? Ich will mal kurz nochmal Revue passieren. Wir hatten die ersten 4 Spiele. Da haben wir vom Playbook ein komplett anderes Gesicht gesehen. Also letztes Jahr Run-First-Offense mit Kurzpass-Spiel. Und auf einmal hat Mac Jones die ein oder andere Bombe rausgehauen oder reihenweise die Bomben rausgehauen. Hatte das zweitrisikoreichste Playbook statistisch gesehen in den ersten 4 Spielen. Man hat sich auf einen völlig anderen Weg befunden. Auch natürlich die ein oder andere Interception gefangen. Nicht alles war Gold, was da glänzte. Dann kam die Verletzungsarie mit Bailey Zappi, mit Mac Jones. Da konnte sich in diesem Zeitraum ja auch nicht die Offense so ein Stück weit finden. Und danach eine völlig unkreative Offense mit wieder Screen Pass, mit Kurzpassspiel, Run First. Also summa summarum fragt man sich jetzt, oder alle hauen auf Matty P rum. Mac Jones ist so ein Stück weit die ärmste Sau der Welt. Receiver sind auch nicht da. Na, die Running Backs und die Defense werden schon irgendwie richten. Und das ist natürlich irgendwie in Summe einfach zu wenig. Und da geht auch ein klarer Pfeil nach unten in der Entwicklung. Oder wie siehst du das, Nichols?
Ganz klar bin ich da deiner Meinung. Ich hatte eben auch noch den Gedanken, als du gemeint hast, unsere Defense kann uns nicht immer tragen. Ich finde einfach, dass auch unsere Defense, ich meine, wir haben jetzt fast Weihnachten, also die Saison ist schon sehr weit fortgeschritten, dass man auch der Defense anmerkt, dass sie müde wird. Das geht bei jedem Team so, ne? Aber gerade wenn man natürlich jedes Patriots-Spiel dieses Jahr gesehen hat, auch die Defense, die baut zumindest physisch immer mehr ab. Ein Matthew Judon, das hatten wir letztes Jahr auch, der hatte nach 8 Wochen gefühlt 12-6, ne? Und jetzt sind wir nach 15 Wochen bei 14,5, glaube ich. Auch er wird langsamer, es fällt einem alles schwerer, es wird kälter, ne? Klar, Foxborough ist dafür bekannt, oder die Patriots sind dafür bekannt, besser zu werden, wenn es kälter wird. Ist ja vielleicht ein bisschen was dran, aber doch auch viel Mythos meiner Meinung nach. Ich glaube einfach, dass uns einfach die Luft ausgeht. Und dementsprechend, ich versuche ja positiv zu sehen, wird es meiner Meinung nach dann auch mit den Playoffs schwer werden. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir gewinnen müssen am Samstag. Und auf jeden Fall auch das Spiel gegen die Dolphins gewinnen müssen, dann haben wir eine Chance. Aber ja, komplett gesehen glaube ich, dass uns einfach die Luft ausgeht.
Ja, also ich kenne das, wenn es bei deinem Team einfach schlecht läuft, dann kommt man so in so ein Ding, wo du einfach nur noch frustriert bist. Und ich bin noch die Story schuldig, wie ich zu den Bengals gekommen bin, das war nämlich 2015, als die Bengals 8-0 gestartet sind, da war ich mit meinem Kumpel in einem Hotel und der hat abends dann vor dem Essen irgendwie Run NFL angemacht und haben die Bengals, glaube ich, gegen die Saints gespielt und ich mochte einfach die Farben und ich hatte auch schon lange einen Tiger bei mir als Plüschtier irgendwie und dann war das einfach Match made in heaven und danach ging es ja deutlich bergab. Also dann kam das Heartbreak-Spiel gegen die Steelers, wo wir den Ball unglaublich dumm fummeln und unserem Erzrivalen den Sieg schenken in den Playoffs. Und dann ging es ja nur noch bergab. Und dann kommst du als Fan einfach auch so ein bisschen in diesen Frustmodus, so nichts funktioniert. Wir haben keine Identität. Free Agents wollen eh nicht zu uns kommen. Aber ich glaube eben schon, dass die Patriots-Ausgabe dieses Jahr stolz sein können auf ihre Defense, weil die spielt einfach wirklich gut. Und man muss ja auch sagen, ohne irgendwie einen großen Namen, das ist ja das ähnliche Thema wie bei uns, so in der breiten Öffentlichkeit hat jetzt weder die Patriots-Defense noch die Bengals-Defense irgendwie einen großen Namen und trotzdem sind sie beide oben mit dabei und können eigentlich jeder Offense gegen jede Offense mithalten und dann kannst du auch mal so ein enges Spiel gewinnen und das ist durchaus auch gegen die Bengals möglich.
Danke für diesen Balsam, Andrea.
Ich muss dazu sagen, ich habe die Patriots Defense halt im Fantasy und darum habe ich so ein bisschen ein Herz für sie.
Ach, daher kommt die Glückseligkeit. Ach da, ja, schön die Punkte einstreichen.
Ich weiß noch nicht, ob ich sie jetzt im Halbfinale aufstellen will. Aber eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig.
Was ist die Alternative?
Ja, was auf dem Waiver Wire ist. Ah, okay. Ich habe keine.
Sonst im also wir sind doch wohl eine bessere Defense als der Waiver Wire.
Ja, ich glaube schon.
Auch wenn es gegen euch geht. Ja, du hattest es angesprochen. Diese zweite Luft von Judon Nickens, die kommt ja vielleicht auch dann, wenn du genau auf Augenhöhe bist mit dem Team, beziehungsweise dann noch eine tatsächlich größere Chance hast für die Playoffs. Ich glaube, bei uns ist es unter 10% mittlerweile. Die Bengals können aber mit einem Sieg, glaube ich, berichtige mich, Andrea.
Also es ist so, wenn die Jets heute verlieren, dann sind wir schon drin und mit einem Sieg sind wir so oder so drin.
Na gut, dadurch, dass Zach Wilson startet, stehen die Chancen jetzt wirklich nicht ganz so schlecht. Ja.
Also ich würde ganz gerne die zweite Luft nochmal aufgreifen.
Ja, hau rein.
Wenn du einfach so einen Flow hast und 6 Spiele in Folge gewinnst und eigentlich schon fast sicher in den Playoffs bist, ne, dann machst du im Training einfach nochmal einen Lauf mehr, du machst nochmal 2 Reps mehr, ne? Du bist einfach ganz anders motiviert, du kommst ja von der Wolke 7 eigentlich gar nicht mehr richtig runter, was manchmal ein bisschen blöd ist, aber im Grunde dann doch wieder gut, weil wenn du gewinnst, ist immer gut. Und bei den Patriots ist halt der Struggle drin, ne? Und das den Schlendrian kriegst du dieses Jahr auch nicht mehr raus. Und deswegen, die Bengals sind heiß wie Frittenfett. Und wir, wir sind, keine Ahnung.
Wir
sind die kalte Currywurst daneben oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich habe ja in diesem Jahr überhaupt gar keine Probleme gehabt, die Playoffs zu verpassen. Wir haben von Anfang an gesagt, es kann ein Entwicklungsjahr sein. Wir sind nicht hier in der Lage, den Super Bowl zu gewinnen oder ähnliches. Man muss auch dazu sagen, die Community ist etwas toxisch, weil wir halt eben auch erfolgsverwöhnt sind. Über 20 Jahre haben wir besten Football gesehen und jetzt kommt der Ball mal nicht zu an bei den Wide Receivern und das Playbook ist von Genialität geprägt. Aber die Art und Weise halt, wie wir die Spiele verlieren, und da meine ich jetzt auch nicht das letzte Play gegen die Raiders, sondern einfach dieses chancenlose, ideenlose in der Offense, dass du nicht mal merkst, wo du sagst, boah, ja, geile Idee, hat nicht geklappt, Spiel verloren, scheiß drauf, in ein, zwei Jahren, wenn der geilere Receiver da ist oder wenn Mac Jones das Fenster besser trifft, weil er eine Entwicklung genommen hat, dann läuft das Play. Aber das ist ja nicht so. Und diese Erwartungshaltung hatte ich einfach an diese Saison. Andrea, du wolltest noch was sagen?
Das ist ja für mich so das Atypische als Außenstehender. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, so diese Bill Belichick-Teams, da hörst du immer Discipline, Patriot Way, wir machen keine Fehler. Und jetzt dieses Jahr, wenn man sich so ein bisschen einliebt, gibt es dann unglaublich viele Strafen, eben dann solche kopflosen Plays wie letzte Woche. Und das ist einfach etwas, was du auch als Außensteher irgendwie nicht von den Patriots erwartest. Und wenn wir bei Bill Belichick bringt, das bringt mich dann zu meinem letzten Punkt. Ich glaube, Burrow spielt zum ersten Mal gegen Belichick und das ist ja immer so ein bisschen ein Thema für sich, oder? Wenn Burrow gegen Rookies, Burrow ist ja kein Rookie mehr, aber ich glaube schon, dass er da noch etwas im Hut hat.
Ja, vielleicht.
Ja, glaube ich tatsächlich jetzt eher nicht. Okay. Dafür ist Burrow schon zu...
Die Connections
zu,
sind
zu
schon
lang
zu
dabei.
Gefestigt.
Ja, ich glaube, also Burrow ist kein Sam Ellinger, ne, von den Colts.
Ja.
Also das ist...
Hey, come on, siehst du da?
Ja, genau.
Das ist nicht schlecht, über Sam Ellinger sprechen. Ich habe
Longhorns Cap auf. Der Andrea hat ein Longhorns Cap auf, für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen, weil wir nur per Audio... den Content zur Verfügung stellen. Ja, ich hatte auch noch irgendwas gerade, aber es ist weg.
Würde ich sagen, kommen wir zum Tipp. Andrea, wie ist dein Tipp zum Spiel?
Ich habe es in unserem Podcast auch schon tippen müssen und habe mich maximal unwohl dabei gefühlt. Ich bin dann bei 24-21 für die Bengals gelandet. Ich glaube, dass es ein Spiel wird, dass er defensiv geprägt ist von beiden Seiten, weil es auch irgendwie recht kalt wird, glaube ich. Da ist dann offensiv immer ein bisschen schwierig und ja, 24-21. Ich bin nie der, der wirklich überzeugend auf das eigene Team tippt, weil ich dann immer alles so schlecht sehe.
Kurze Nachfrage, was haben die anderen so getippt? Einfach nur mal Interesse halber?
Wir waren alle recht ähnlich irgendwie. Ja, auch so zwischen 20, also so 28, 21.
Ja, ja, okay.
Also alles so One-Score-Game.
Ja, wir waren schon alle eher bei einem engen Spiel.
Ja, warte ganz kurz, wenn du das Wetter angesprochen hast. Ich habe es jetzt gerade offen, also in der Nacht sind es minus 11, tagsüber minus 6. Jetzt kann man ja ungefähr so den Mittelwert nehmen. Also sagen wir mal, einigen wir uns auf minus 8. Ja, Wind habe ich leider noch nicht, aber da kommt der Take noch, also beziehungsweise die Collage. Nichols, dein Tipp?
Ja, zum Glück hat Matthew Judon seinen Schlafanzug an, ne? Bei den Temperaturen. ich tue mir richtig schwer. Du hast es ja schon angesprochen mit, das kann ein enges Ding werden, das kann auch völlig in die Hose gehen. Ich glaube tatsächlich, dass es zumindest kein deutliches Ergebnis für uns wird. Das schließe ich aus. Ich hoffe, dass es eng wird, aber ich gehe leider auch mit den Bengals, muss ich leider so sagen, und sage, es wird ein 28-20.
Ja, sehr fair, und ich muss leider auch in die Kerbe treten. Ich sage 24-13 für die Bengals. Ich glaube, es wird dann doch zum Schluss deutlicher, als man es vielleicht vermutet hätte. Vielleicht ist das Spiel über drei Quarter noch offen. Aber ich glaube, vier Quarter lang kannst du die Offense der Bengals nicht eliminieren, sage ich mal. Auch wenn wir eine sehr starke Defense haben. Aber ich hoffe natürlich, und das ist so ein bisschen auch der Aberglaube, wenn ich gegen die Patriots tippe, dann kommt doch vielleicht ein Sieg raus. Mal gucken. ja, schauen wir mal. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du bei uns da gewesen bist. Du hast mir vorher gesagt, dein erster Gastauftritt im Podcast oder auswärts im Podcast sozusagen. Herzlichen Dank dafür, hat man dir nicht angesehen. Du hast jetzt nochmal, also bei uns hat der Gast immer das letzte Wort, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen und das und die Folge zu beenden, mein Lieber.
Ja, danke vielmals. Werbung habe ich schon am Anfang gemacht, es bleibt mir eigentlich nur noch übrig. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, nehmt euch Zeit für die Familie, Football kann man auch noch am nächsten Tag schauen und dann hören wir uns vielleicht bald wieder, wer weiß.
Absolut. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachten. Bis dahin. Ciao, ciao.
Frohe Weihnachten. Ciao.